SR Info. Bilanz am Abend.
Trump hat wieder einen rausgehauen. Importzölle auf Stahl und Aluminium, und zwar für alle Länder. Wie reagieren die Stahlproduzenten hierzulande darauf? Das erste TV-Duell zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz ist gelaufen. Was sind die Reaktionen und wie geht es nun im Wahlkampf weiter? Und kann Europa künstliche Intelligenz? Sind die Gesetze dafür noch zeitgemäß? Und was wird heute auf dem großen KI-Gipfel in Paris besprochen? Diese und weitere Themen in der kommenden halben Stunde hier bei uns. Mein Name ist Stefan Eising. Hallo zusammen. Rechtswidrig und wirtschaftlich kontraproduktiv. So hat die EU den Plan von US-Präsident Trump für neue Importzölle auf Stahl und Aluminium bezeichnet. Und Zitat, wir werden handeln, um die Interessen europäischer Unternehmen, Arbeitnehmer und Verbraucher vor ungerechtfertigten Maßnahmen zu schützen. Das ist schon so deutlich, dass es so gerade eben noch ein bisschen diplomatisch ist. 25% auf alle Stahl- und Aluminiumimporte in die USA. Das hat Donald Trump gestern schon mal grob angekündigt, zwischen Tür und Angel auf dem Weg zum Super Bowl. Ausführlich verkünden will er das heute noch. Und was sagt die Stahlindustrie hierzulande? Die sagt, sie kann es noch gar nicht so genau sagen, berichtet Laszlo Mura.
Man müsse erst die Details kennen, sagt die Stahlholding Saar. Die will Donald Trump noch in dieser Woche bekannt geben. Die Stahlholding befürchtet aber, dass die angekündigten Strafzölle den Importdruck durch billigen Stahl in Europa weiter verschärfen. Die Europäische Union müsse jetzt schnell und konsequent reagieren, um Schlimmeres zu verhindern. Auch die Industrie- und Handelskammer warnt vor Schäden für den internationalen Handel. Saarländischer Stahl könne in den USA aber auch nicht ohne weiteres ersetzt werden. Die saarländischen Stahlunternehmen exportierten laut IHK im vergangenen Jahr zwischen Januar und November Güter im Wert von rund 128 Millionen Euro in die USA.
Und auch der saarländische Wirtschaftsminister Barke hat sich mittlerweile geäußert. Er sagt, er erwarte von der EU-Kommission, dass sie geeignete Gegenmaßnahmen vorbereitet hat, um die amerikanischen Partner von der Sinnlosigkeit eines Handelskrieges zu überzeugen. Und er sagt weiter, wir haben allen Grund, selbstbewusst für unsere Industrie einzustehen. Und Barke sagt noch weiter, allein in New York seien zehntausende Tonnen saarländischer Stahlerzeugnisse verbaut, etwa auf dem Gelände des Ground Zero oder in Wolkenkratzern rund um das Empire State Building. Dann könne man schon mal selbstbewusst sein. Und damit gucken wir auf die nationale Ebene. Sebastian Schreiber an der Frankfurter Börse fasst die Reaktionen auf die neueste Trump-Ankündigung zusammen.
Mancher an den Finanzmärkten hat zum Wochenstart ein Déjà-vu erlebt. Schon einmal während seiner ersten Amtszeit erhob Trump als US-Präsident Zölle auf Aluminium und Stahl. Jetzt also in den ersten Wochen seiner zweiten Amtszeit hat Trump diese Importe wieder in den Fokus genommen. Ein Zoll von 25% will Trump aufschlagen, egal woher Stahl und Aluminium auch kommen. So hat er es angekündigt an Bord der Präsidentenmaschine der Air Force One.
Any steel coming into the United States is going to have a 25% tariff. Aluminium too.
Anleger an der Börse haben das erstmal gelassen aufgenommen. Große Bewegung im deutschen Leitindex DAX gab es nicht. Einzig die großen deutschen Stahlkonzerne haben einen kurzen Schockmoment erlebt. Zum Start in den Handel haben die Papiere von ThyssenKrupp oder Salzgitter deutlich an Wert verloren, doch stabilisierten sich die Kurse im Laufe des Vormittags. Geht es um Stahl, gehört Deutschland zu den großen Exporteuren. Nach Angaben der bundeseigenen Gesellschaft für Außenwirtschaft Germany Trade and Invest hat die deutsche Industrie im vergangenen Jahr Stahl im Wert von gut 2 Milliarden Dollar in die USA verkauft. Rang 5 im internationalen Vergleich. Am meisten Stahl in die USA exportiert mit Abstand der Nachbar aus Kanada. Noch aber sei nicht klar, wer am Ende konkret unter den Zöllen leiden muss, so David Kohl, Chefvolkswirt des Bankhauses Julius Bär.
Ist es wirklich vielleicht der amerikanische Verbraucher oder Abnehmer? Oder muss das exportierende Unternehmen hier im Fall Deutschlands dann wirklich hier die Marge runterfahren und wirklich mit den Preisen dem Verbraucher entgegenkommen? Und viele von diesen Stahlprodukten, Aluminiumprodukten, sind eben Spezialstahlprodukte, komplexe Dinge. Und da sehen die Anleger zumindest jetzt die Chancen ganz gut, dass man diese Preise, diese Zölle überwälzen kann. Also wenig bei der Nachfrage passiert.
Vertreter der Europäischen Zentralbank sprechen in dieser Lage von einer enormen Verunsicherung. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte, es sei wichtig, einen Handelskrieg zu vermeiden. Die Notenbanker haben mögliche Verwerfungen genau im Blick. Höhere Zölle könnten nicht nur den Export europäischer Unternehmen schwächen, sondern auch für höhere Preise in Europa sorgen und damit die Inflation befeuern. Volkswirt David Kohl von der Bank Julius Bär betont, die Europäische Union habe im Fall Fall der Fälle auch eine Gegenstrategie in der Schublade.
Und die Erwartung ist, dass es wieder Verhandlungen geben wird und zum Schluss eben nicht ganz so schlimm ausfallen wird, wie es heute die Nachrichten zeigen, 25% auf alles, was Aluminium und Stahl angeht, sondern man wird wahrscheinlich Kompromisse, vielleicht Quoten wieder aushandeln, die dann zollfrei bleiben.
Diese Erwartungshaltung fußt auf einer Lehre aus der Vergangenheit. Schon einmal gelang es der Europäischen Union, die Zölle auf Stahl und Aluminium auszuhebeln. Die Vereinbarung über ein zollfreies Kontingent stammt allerdings aus dem Jahr 2021 und damals hieß der US-Präsident Joe Biden. Ob sich Trump auf ähnliche Deals einlässt, bleibt erstmal offen.
Sebastian Schreiber von der Frankfurter Börse. Knapp 3 Wochen ist der tödliche Messerangriff von Aschaffenburg jetzt her. Wie er sich auf den Bundestagswahlkampf auswirkt, das ist in diesen knapp 3 Wochen deutlich geworden. Gestern haben Bundeskanzler Scholz und Unionskanzlerkandidat Merz sich zum ersten TV-Duell getroffen und dabei sehr viel über Abschiebungen gesprochen, über Behördenversagen gar nicht oder vielleicht auch in genau den 10 Sekunden, in denen ich mein Wasserglas wieder aufgefüllt habe. Wer weiß. Dass sich Umfragewerte auch kurz vor der Wahl nochmal unerwartet schnell ändern können, das hatten wir schon mal. Dementsprechend werden Union und SPD in den kommenden Tagen bestimmt mit Argusaugen auf die Meinungsumfragen schauen. Wie reagieren die restlichen Politiker auf diesen ersten Schlagabtausch? Gabor Hallas fasst die Stimmen zusammen.
Die AfD beantwortet heute keine Fragen aus Termingründen, wie es heißt, aber die Kanzlerkandidatin lässt in den sozialen Medien wissen, wie sie das Duell bewertet. Alice Weidel schreibt, CDU-Chef Friedrich Merz habe im Duell Koalitionsverhandlungen mit SPD und Grünen angekündigt. Gestern Abend hatten sich Kanzler Scholz und sein Herausforderer Merz zu einem Fernsehduell getroffen. Für die Grünen war das ein Gespräch, in dem es nicht um die Themen der Zukunft ging. Fraktionschefin Hasselmann sagte, es gebe einen Verlierer, den Klimaschutz. Auch Linken und FDP fehlten wichtige Zukunftsthemen. FDP-Fraktionschef Dürr kritisierte, dass weder über Bildung, Forschung noch über Rente gesprochen worden sei. Für die SPD wies Generalsekretär Mirsch auf Umfragen hin, die Kanzler Scholz als Sieger des Duells sehen. Mirsch sprach von einer Richtungsentscheidung am 23. Februar.
Und auch wenn Sie nach dem Duell Scholz versus Merz gestern Abend mit den Augen gerollt haben sollten, dass es das Duell gegeben hat und wie die beiden miteinander geredet haben, das ist gut, findet unser Hauptstadtkorrespondent Uli Haug, auch wenn ihm so manches Thema gefehlt hat. Hier sein Kommentar.
Das Positive vorneweg. 12 Millionen Menschen in Deutschland haben das TV-Duell gesehen. Deutlich mehr als vor 3 Jahren. Das Interesse ist da, die Wählerinnen und Wähler wollen Antworten. Und Scholz und Merz haben Antworten geliefert, auch wenn sie sich nicht mögen, sie haben diskutiert, zwar hart, aber fair. Wer 90 Minuten durchgehalten hat, kennt jetzt die verschiedenen Positionen, beim Bürgergeld, zur Reform der Schuldenbremse oder bei der Frage, ob Zurückweisungen an den Grenzen rechtlich möglich sein könnten oder eben nicht. Die großen Unterschiede zwischen Union und SPD, sie wurden deutlich. Jeder, jede kann sich eine Meinung bilden. Wenn man es positiv betrachtet, dann haben die 90 Minuten auch gezeigt, dass die politische Praxis, das Suchen nach dem Kompromiss, ziemlich ermüdend sein kann. Migration, Wirtschaft, Klimaschutz, russischer Angriffskrieg in der Ukraine. All das lässt sich nicht mit Alleingängen à la Donald Trump lösen. Es braucht in unserer parlamentarischen Demokratie immer noch Koalitionen. Auch nach dem Scheitern der ungeliebten Ampel. Das Duell hat gezeigt, dass Union und SPD trotz der verbalen Attacken der letzten Wochen weiter auch inhaltlich miteinander streiten können. Das ist positiv. Was beiden Kandidaten aber abgeht, das ist die Inspiration, der Weitblick. Wie soll Deutschland in 4 Jahren aussehen? Scholz und Merz haben sich einen Schlagabtausch über die aktuell drängenden Fragen geliefert. Aber es reicht eben nicht, nur über leere Kassen, eine lahmende Wirtschaft und das hochgepushte Migrationsthema zu reden. Insgesamt blieb das TV-Duell in den aktuell vorherrschenden Problemen gefangen. Wo waren die Konzepte gegen den Klimawandel? Wo waren die Ideen für den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft? Welche Rolle soll künstliche Intelligenz in unserem Alltag spielen? Die Frage, wie es mit der Bildung wieder bergauf geht, war kein Thema. Auch wie Union und SPD langfristig Rente und Sozialsysteme in einer alternden Gesellschaft wirklich stabilisieren wollen, wurde nicht erklärt. Wo bleibt die Generationengerechtigkeit? Weder Scholz noch Merz haben für Kinder und Jugendliche aufgezeigt, warum es sich lohnt, auch künftig in Deutschland groß zu werden. Olaf Scholz und Friedrich Merz sind vor allem Sachwalter im Hier und Jetzt. Sie sind das Gestern und das Vorgestern dieser Republik, der Gesellschaft, in der wir leben. Und kein Versprechen für die Zukunft.
Die Meinung von Uli Haug. Jeder Siebte im Saarland lebt gezwungenermaßen in einer kalten Wohnung. Das ist gleich unser Thema nach den Meldungen im Überblick mit Peter Weizmann.
Die islamistische Hamas im Gazastreifen will die Freilassung weiterer israelischer Geiseln auf unbestimmte Zeit verschieben. Zur Begründung sagte ein Hamas-Sprecher, Israel halte sich nicht an die Vereinbarungen zur Waffenruhe in Gaza. Israel hatte seinerseits die Inszenierung der letzten Freilassung am Samstag, die vor hunderten Schaulustigen stattfand, scharf kritisiert. Etwa 200 Nationen haben das Pariser Klimaabkommen unterzeichnet, aber nur 10 von ihnen haben ihre Klimaschutzpläne für die Zukunft bei den Vereinten Nationen eingereicht. Die Frist dafür ist heute abgelaufen. Auch die EU hat nicht erklärt, wie genau sie in den nächsten 10 Jahren weitere Emissionen einsparen will. Die Organisationen Germanwatch und Miserior fordern, dass die EU ihre Pläne spätestens bis September nachreicht, in der Hoffnung, dass darin ehrgeizige Klimaziele stehen. Das Pariser Abkommen hat das Ziel, die Erderwärmung möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. 15 Bürgermeister von Städten mit Autoindustrie haben in einer gemeinsamen Erklärung mehr Unterstützung von der EU gefordert. Zu den Initiatoren der Erklärung gehört auch der Saarbrücker Oberbürgermeister Konrad. Die Rathauschefs lehnen unter anderem ein EU-weites Verbot von Verbrennermotoren ab und fordern ein europäisches Förderprogramm für Schnellladesäulen und Stromnetze. Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die Stadtoberhäupter von Stuttgart, Wolfsburg und Friedrichshafen. Aus dem Saarland hat bisher nur Saarbrücken das Forderungspapier unterzeichnet. In Rumänien hat Staatspräsident Iohannis nach mehr als 10 Jahren im Amt seinen Rücktritt erklärt. Er sagte, damit wolle er seinem Land eine politische Krise ersparen. Hintergrund ist ein Amtsenthebungsverfahren, das das Parlament eingeleitet hatte. Seit der annullierten Präsidentenwahl im Dezember ist Iohannis kommissarisch im Amt. Überraschend hatte damals ein rechtsextremer und russlandfreundlicher Kandidat die erste Runde gewonnen. Iohannis gilt in Rumänien als unbeliebt. Medien berichten, dass er sich unter Druck der Regierungskoalition aus Nationalliberalen und Sozialdemokraten zurückzieht. Der Streit um TÜV-Prüfungen für Fastnachtswagen beschäftigt demnächst auch den Saarländischen Landtag. Die CDU-Fraktion hat deshalb eine Sondersitzung des Verkehrsausschusses beantragt. Fraktionschef Toscani sagte, man habe gehört, dass jeder einzelne Wagen vom TÜV abgenommen werden müsse. Aus mehreren Kommunen hieß es daher, die Umzüge seien in Gefahr. SPD-Fraktionschef Commerson warf der CDU vor, nur Wahlkampf zu machen. Mit den Überprüfungen könnten sich alle sicher sein, dass versicherungsrechtlich alles okay sei.
Rund jede 7. Person im Saarland kann es sich nicht leisten, ihre Wohnung so zu heizen, wie es gesund wäre. Das geht aus einer aktuellen Korrektivrecherche hervor. Nicht zuletzt durch die CO2-Preise sind die Kosten für Strom und Heizung gestiegen. Bleibt die Frage, was tun? Die Fraktionen im Saarländischen Landtag haben dazu unterschiedliche Ansätze. Was aber schnell deutlich wird, eine sofortige Entlastung ist erst einmal nicht in Sicht, berichtet Denise Friemann.
Mit den 142.000 Saarländerinnen und Saarländern, die sich aktuell ihre Heizkosten nicht leisten können, ist das Saarland bundesweit am stärksten betroffen. Die Gründe, warum Energie gerade so teuer ist, sind vielfältig. Ein Grund sind die gestiegenen CO2-Preise, durch die emissionsintensiver Strom aus Kohle zum Beispiel teurer wird. Um diesen Effekt abzumildern, hätte, da sind sich die saarländische CDU und SPD-Fraktion einig, das geplante Klimageld der Bundesregierung geholfen. Es sollte eigentlich ein sozialer Ausgleich zu den CO2-Preisen sein, die amtierende Bundesregierung konnte sich aber nicht endgültig einigen. Laut dem saarländischen CDU-Fraktionschef Toscani will sich die Union im Bund aber nach der Bundestagswahl weiter für ein ähnliches Konzept einsetzen.
Wir schlagen als Union ja in unserem Wahlprogramm vor, einen Klimabonus einzuführen. Das heißt, Verbraucherinnen und Verbraucher für steigende CO2-Preise auch zu entschädigen. Und vor allem diejenigen Gruppen, die sozial es schwerer haben, die sozial schwächer gestellt sind, einen besonderen Ausgleich zu geben. Zum anderen schlagen wir vor, dass Investitionen in Energieeffizienz schneller und besser abgesetzt werden können.
Toscani fordert einfachere Förderprogramme und weniger Bürokratie bei der dafür notwendigen Antragstellung. Bei Unterstützungsprogrammen, das sehen sowohl SPD als auch CDU-Fraktion so, sei trotzdem zuerst der Bund in der Pflicht, nicht das Saarland. Aber es gibt ein Problem, wie der saarländische SPD-Fraktionsvorsitzende Commerson erklärt.
Man müsste eine ganze Menge tun. Wir könnten das nur im Moment nicht tun. Wir haben leider ein Verfassungsgerichtsurteil und keine Bereitschaft, insbesondere von Union und FDP, tatsächlich auch daran zu gehen und die Schuldenbremse aufzuheben, womit wir ja Investitionen stärker fördern könnten.
Soforthilfen sind also erstmal nicht in Sicht. Aber auch darüber hinaus könne man laut Commerson etwas tun.
Dazu ist eine wichtige Maßnahme, dass das, was begonnen wurde, nämlich beispielsweise Armutsbekämpfung durch Mindestlöhne, dass das auch zu auskömmlichen Mindestlohnlöhnen führt, also mindestens mal die 15-Euro-Mindestlohn. Und dass wir natürlich dafür sorgen, dass entsprechend diejenigen, die Wohngeldempfängerinnen und Wohngeldempfänger sind, auskömmliche Finanzierung bekommen, sodass die Heizkosten eben auch abgedeckt werden können.
Trotz allem, auch da sind sich SPD und CDU-Fraktion einig, die CO2-Preise, die fossile Energie teurer machen, seien grundsätzlich ein gutes Instrument. Der Ausbau erneuerbarer Energie nutze der Menschheit, so SPD-Fraktionschef Commerson. Wer heute noch sage, die Zukunft sei fossil, würde lügen. Der saarländische AfD-Fraktionsvorsitzende Dörr sieht das anders und schlägt die Rückkehr zur fossilen Energie und zu russischem Gas als Lösung vor.
Wir haben ja eine Pipeline in der Ostsee liegen, die könnte man ja reparieren und dann könnte man das verhältnismäßig billige russische Gas nehmen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Andere Möglichkeiten sind, wenn es ja nicht anders geht und wir sowieso den Strom aus Kernkraftwerken bekommen, nämlich aus Kattendom, dann dürfen auch in Deutschland noch das ein oder andere Kernkraftwerk stehen.
Ein Vorschlag, der absehbar wohl nicht umgesetzt wird. Und auch die Vorschläge der anderen Fraktionen werden erst über die Zeitwirkung zeigen. Insgesamt viele Vorschläge, davon aber wenig konkret und wenig schnell umsetzbar.
Schauen wir auf die Industrie hier in der Region. Dem Landtechnikhersteller John Deere geht es nicht gut. Im Werk Zweibrücken schwächelt der Umsatz, es drohen Jobverluste und Kurzarbeit. Bisher ist der Worst Case für Arbeitnehmer aber ausgeblieben, auch dank einer ungewöhnlichen Idee. Und die stellt Sven Berzelis uns vor.
Die Montagehalle des John Deere-Werks in Zweibrücken. Wer hier arbeitet, bekommt ein seltenes Angebot. Freiwillig dürfen Arbeitnehmende das Unternehmen für 2 bis 4 Jahre verlassen, mit Abfindung und einer Jobgarantie nach der Auszeit. Für den 25-jährigen Maurice Cornelisse eine einzigartige Chance. Der gelernte Mechatroniker nimmt das Angebot an, um sich weiterzubilden.
Da habe ich persönlich für mich gesagt, okay, ich möchte mich weiterentwickeln, ich bin noch jung, ich ergreife die Initiative und da habe ich mich dafür entschieden und jetzt mache ich die Weiterbildung zum Techniker in Kaiserslautern.
Dabei entspringt die Idee jedoch einer wirtschaftlichen Krise. Für John Deere läuft das Geschäft schlecht. Die Personalkosten müssen demnach gesenkt werden, sagt Frank Schettle, Personalleiter des Werks und Teil der Geschäftsführung.
Wir befinden uns in einem weltweiten Wettbewerb aktuell, die Umsatzzahlen auch hier am Standort sind derzeit rückläufig und wir wollten den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich weiter zu qualifizieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sahen wir uns auch einem Personalüberhang gegenüber. Wir erhoffen uns hiermit, dass wir Mitarbeiter qualifizieren, die wieder zurückkommen, ohne dass wir gezwungen wären, Arbeitsplätze abzubauen.
Die Lösung soll ein breites Maßnahmenpaket sein. Um Geld zu sparen, werden so zum Beispiel auch Arbeitsstunden reduziert und Sonderzahlungen in zusätzliche freie Tage umgewandelt. Das Unternehmen gleich für Jahre zu verlassen, besonders attraktiv bei jungen Menschen, beobachtet der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Mark Möller.
Hauptsächlich haben von dem Angebot eher junge Mitarbeiter Gebrauch gemacht, beziehungsweise fast nur ehemalige Auszubildende von uns, die vor kurzem, vor einem Jahr oder direkt jetzt da ausgelernt haben.
Das Werk in Zweibrücken spart mit den Maßnahmen vor allem Personalkosten. In der Hoffnung, Kurzarbeit zu vermeiden, doch selbst die wäre besser als Kündigungen. Sind die Fachkräfte einmal weg, kommen so schnell keine mehr nach, befürchtet Frank Schettle.
Ein Mitarbeiter macht seine Ausbildung aus und seine Erfahrung. Und Erfahrung die Sie an diesen Geräten sammeln, sind einzigartig. Es ist nicht so, dass Sie, wenn Sie in 2 Jahren mal jemanden brauchen, einfach das Tor aufmachen oder ein Schild draußen anbringen und sagen, ich brauche mal wieder Leute, sondern Sie brauchen die Leute mit Erfahrung, mit Know-how. Sie brauchen die Facharbeiter.
Fachkräfte wie zum Beispiel Maurice Cornelisse. Nach seiner Ausbildung zum Mechatroniker hat er in 2 Brücken 1,5 Jahr gearbeitet. Jetzt steht die Weiterbildung zum Techniker an. Die Auszeit will der 25-Jährige aber auch für das Private nutzen, wie er selbst sagt.
Anschließend habe ich für mich persönlich gesagt, ich bleibe noch ein Jahr länger aus dem Unternehmen, reise noch ein bisschen, weil so konnte ich auch die Zeit nutzen für mich, weil ich wusste, wenn das Arbeitsleben anfängt, dass ich keine Zeit mehr habe, um mir die Welt und alles anzuschauen. Und so habe ich dann gesagt, okay, ich gehe 3 Jahre aus dem Unternehmen, kann alles machen, was ich möchte und komme wieder zurück und habe meinen festen Arbeitsplatz.
In der Hoffnung, dass es dem Werk in 2 Brücken dann wieder besser geht.
Es ist wahrscheinlich eines der von der Allgemeinheit lange am meisten unterschätzten Geschäftsfelder, auf dem die Entwicklung jetzt aber am rasantesten passiert. Künstliche Intelligenz. Die USA haben mit ChatGPT den Marktführer. China drängt jetzt mit DeepSeek auf den Markt. Und die EU, die hat seit vergangenem Jahr das weltweit erste umfassende Gesetz zur künstlichen Intelligenz. Immerhin. Aber reicht das? Beziehungsweise ist das noch zeitgemäß? Was bedeutet das für Europas Stellung im Wettlauf um KI? Katrin Schmidt mit einem Überblick.
In den USA wird investiert, die EU reguliert. Schon fast ein Klischee und immer leicht gesagt. Aber was ist dran im Fall von künstlicher Intelligenz?
It's true that we have huge innovation gap, so we are lagging behind.
Es stimmt, dass wir eine große Innovationslücke haben. Wir hinken hinterher. Jetzt müssen wir sicherstellen, dass unser Regulierungsrahmen auch wirklich innovationsfreundlich ist.
Make sure that we have innovation-friendly regulatory framework in Europe.
Sagt EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen, spätestens seit dem jüngsten Weckruf aus den USA und aus China. Denn das chinesische KI-Startup DeepSeek hat gezeigt, dass viel Geld nicht alles sein muss. Aber es spricht dennoch auch eine klare Sprache. Denn mit dem Projekt Stargate wollen die USA und ihre Unternehmen in den nächsten Jahren 500 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur investieren. Zum Vergleich, die EU plant Investitionen von 4 Milliarden Dollar bis 2027. Das könnte die Kluft erweitern, die laut den aktuellen Daten jetzt schon riesig ist. Seit 2017 nämlich wurden 70% aller KI-Modelle weltweit in den USA entwickelt. Kein Wunder, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nun ambitioniertere Ziele ausgibt.
This year we will therefore launch a broad AI strategy for our continent.
Wir starten in diesem Jahr mit einer umfassenden KI-Strategie für unseren Kontinent. Darin steckt ein großer Plan für die Einbindung von KI in unsere Schlüsselbranchen. Und darin steckt eine Initiative für KI-Fabriken. Die geben unseren Unternehmen grundsätzlich die Möglichkeit, ihre Modelle mit Supercomputern zu trainieren und zu entwickeln.
To train their models and to develop their models.
7 neue europäische KI-Fabriken sind also nun im Aufbau, verteilt durch die EU. In Schweden, Finnland, Italien, Griechenland, Spanien, den Niederlanden und in Deutschland, konkret in Stuttgart. Die große Frage aber bleibt, könnte so das nächste große KI-Ding auch Made in Europe sein? Philipp Hacker, Rechtswissenschaftler an der European New School of Digital Studies.
Einerseits steht die EU insgesamt vielleicht deutlich besser da, als man so denkt. Es gibt viele Unternehmen, die gerade in den Anwendungen wirklich spannende KI-Modelle entwickeln. Und es gibt eine hervorragende Forschungslandschaft, die auch international durchaus mithalten kann. Wo es insbesondere noch hapert, ist aber bei den absoluten Spitzenmodellen oder Basismodellen, solchen eben wie die, die von OpenAI oder auch aus China von DeepSeek entwickelt werden.
Aber Europa setzt mit dem ersten KI-Gesetz weltweit eben auch auf eine vertrauenswürdige künstliche Intelligenz. Und hierbei hat Brüssel mit einer Liste der verbotenen KI-Aktivitäten gerade jetzt Anfang Februar die nächste Stufe gezündet.
Und hier hat die EU in der Tat einen sehr sinnvollen Mindeststandard geliefert. Es ist so, dass diverse Praktiken von Social Scoring bis hin zur biometrischen Fernüberwachung grundsätzlich verboten sind.
Und auch die weiteren Regeln schrecken die großen Player zumindest offenbar nicht ab. Der US-Tech-Konzern Microsoft investiert gerade 3 Milliarden Dollar in KI-Infrastruktur in Schweden. Und OpenAI, die US-Firma, die weltweit als Vorreiter der KI-Revolution gilt, eröffnet den ersten deutschen Standort zur Softwareentwicklung jetzt in München.
Und in Paris ist das Thema künstliche Intelligenz heute und morgen ganz groß. Da steigt nämlich der AI Action Summit, ein internationaler KI-Gipfel mit ganz viel Politprominenz. Kanzler Scholz ist dabei, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, aber auch Branchengrößen wie Google-Chef Pichai. Vertreter aus rund 100 Ländern sind das insgesamt. Und dabei soll es um die Frage gehen, wo KI überhaupt angewendet werden sollte, mit welchen Rahmenbedingungen und natürlich, wie viel Geld man da reinstecken will. Das so ganz grob gesagt, darum geht es heute und morgen in Paris. Und darüber wollen wir sprechen mit Caroline Düller in Paris. Also da treffen sich ganz viele mächtige Leute, um die Köpfe zusammenzustecken zu einem eigentlich noch komplett neuen Thema. Wie dürfen wir uns so einen Gipfel vorstellen?
Also am ersten Tag dieses Gipfels gab es da erstmal verschiedene Roundtables heute. Das heißt, da saßen dann Vertreter aus Politik, aus der Wirtschaft und aus der Forschung zusammen und haben über Themen diskutiert, die eben mit diesem großen Thema künstliche Intelligenz zusammenhängen. Zum Beispiel darüber, wie KI unsere Arbeitswelt verändert. Da ging es um Cyber- und Informationssicherheit. Da ging es auch darum, wie diese Technologien möglichst dem Gemeinwohl dienen können. Und außerdem gab es eine ganze Reihe Nebenveranstaltungen, in Anführungszeichen, die zum Teil auch schon am vergangenen Wochenende gelaufen sind. Und da waren dann Themen, zum Beispiel die Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf die Kulturbranche. Heute am Nachmittag gab es die sogenannten Military Talks, da geht es, wie der Name schon sagt, um künstliche Intelligenz in der Verteidigung und im Militärbereich. Und um das Ganze abzurunden, soll der Präsident so gegen 18 Uhr, 18.30 Uhr sein großes Schlussstatement abgeben.
Er hat ja schon was gesagt, Frankreichs Präsident Macron. Der hat vorab, gestern war es ja schon eine ordentlich hohe Zahl in den Raum gestellt. 109 Milliarden Euro will der Privatsektor in Frankreich in künstliche Intelligenz investieren. Hat er damit schon so ein bisschen sowas anschieben können heute in Richtung neue Investitionen?
Also ich glaube tatsächlich, dass das eines der großen Signale ist, die Emmanuel Macron mit diesem Gipfel hier aussenden wollte. Also es ist schon sehr, sehr deutlich zu spüren, dass in Paris sozusagen das wirtschaftliche Potenzial und die wirtschaftlichen Chancen von künstlicher Intelligenz klar im Fokus stehen. Tatsächlich die Summe, die du genannt hattest, hatte er gestern in einem großen Interview angekündigt. Das sind private Gelder und zwar von französischen und ausländischen Investoren. Wie die sich genau aufteilen, ist noch nicht bis ins letzte Detail bekannt. Ein paar konkrete Projekte wurden da aber schon genannt. Also zum Beispiel ein großes Rechenzentrum, finanziert aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das sind ungefähr 30 bis 50 Milliarden Euro aus dieser Summe. Oder auch 20 Milliarden Euro vom kanadischen Investmentfonds Brookfield, die auch in so ein Rechenzentrum fließen sollen. Das heißt, genau dieser Punkt, große Data Center, große Rechenzentren, das ist ja eines der großen Themen, für die auch wirklich Geld auf den Tisch gelegt wird.
Reden wir mal über den Aspekt der Regulierung von künstlicher Intelligenz. Da treffen mit Europa und zum Beispiel den USA und China ja Akteure aufeinander, die das Thema Sicherheit und KI und Regulierung womöglich unterschiedlich wichtig sehen. Wie kommt man da auf diesem Gipfel zusammen?
Also Präsident Emmanuel Macron hatte ja selbst in der Vergangenheit auch schon kritisiert, dass die Europäische Union aus seiner Sicht zu stark auf Regulierung setze. Und genau diesen Standpunkt hat er gestern im Interview im Sender France 2 auch nochmal deutlich gemacht. Also aus seiner Sicht sind wir im Moment in Europa gerade im Vergleich zu China und den USA an einem Punkt, wo man eben erst die Innovation leisten und dann über Regulierung sprechen muss. Schlicht und einfach, damit Europa gegen den USA und China nicht komplett ins Hintertreffen gerät. Macron hat in diesem Zusammenhang auch zu mehr wirtschaftlichem Patriotismus, genauso hat er es gesagt, beim Thema KI aufgerufen. Also es ist schon das Ziel sozusagen, sich hier, und das sieht man ja auch an der Gästeliste, international offen zu zeigen, aber eben bei dem wichtigen Thema auch erstmal eigene Marken zu setzen. Ein Thema, und das ist auch noch eine Bemerkung jetzt von mir an der Stelle, dass ich ziemlich entscheidend finde, dass aber hier in Paris eher so ein B-Thema ist, nämlich die Frage nach den ökologischen Folgen von künstlicher Intelligenz, denn diese Modelle brauchen ja alle extrem viel Rechenleistung, extrem viel Energie, auch Wasser, um diese Rechenzentren zu kühlen, und all das wird hier zwar erwähnt, aber wirklich nur am Rande.
Kurz zum Abschluss, hat dieser Gipfel ein konkretes Ziel?
Ja und nein. Also diese Investitionszusagen sind auf jeden Fall eines der konkreten Ziele und die wurden zum Teil auch schon gemacht. Es heißt, dass es auch noch eine gemeinsame Absichtserklärung geben soll, in der es um eine internationale KI-Governance geht. Also einen internationalen Rahmen, was eben die Nutzung, gemeinsame Standards für die Nutzung künstlicher Intelligenz angehen soll. Aber es ist noch nicht so ganz sicher, ob das kommt und wenn ja, wann. Und auch wenn es kommt, dann ist das jetzt sozusagen keine Vereinbarung, die in irgendeiner Weise einen bindenden Charakter hätte.
Caroline Düller aus Paris mit Informationen zum internationalen KI-Gipfel, der dort heute und morgen stattfindet. Für Deutschland ist Bundeskanzler Scholz unter anderem dabei. Vielen Dank für die Informationen. Wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Bis in die Nacht kann es immer wieder regnen. Nach Mitternacht lockert es ein bisschen auf und es wird trocken. +3 bis -1 Grad bekommen wir in der Nacht. Morgen geht es dann erstmal wolkig los. Ab dem Mittag kann auch ab und zu die Sonne rauskommen. Die Temperaturen steigen dann auf 4 bis 7 Grad. Und am Mittwoch dichte Wolken und zeitweise Regen. Es wird noch ein bisschen milder mit bis zu 8 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Ihnen vielen Dank fürs Interesse. Stefan Eising ist mein Name. Haben Sie einen gemütlichen Abend.